ARD.
SWR Kultur. Forum.
Diese Welt ist nicht mehr weiß. Wer war James Baldwin? Am Mikrofon ist Alexander Wasner. Kamala Harris, Tochter einer Inderin und eines Jamaikaners, ist mit ziemlicher Sicherheit Präsidentschaftskandidatin der Demokraten in den USA. Das belegt unseren Titel: Diese Welt ist nicht mehr weiß. In den 60er Jahren wäre das undenkbar gewesen. Manchmal hilft es ja, in die Geschichte zu blicken und zu sehen, wie weitsichtig jemand war. Zum Beispiel James Baldwin. Ein schwarzer Autor und Bürgerrechtsaktivist, der vor genau 100 Jahren im damals ärmlichen New Yorker Stadtteil Harlem geboren wurde und 1987 im südfranzösischen Saint-Paul-de-Vence starb. Schwul, schwarz, sehr streitbar. James Baldwin ist auf dem Weg zum Klassiker. Im SWR Kulturforum diskutieren wir heute über die Bedeutung des Autors. Wir, das sind René Agiger. Er leitet das Ressort Literatur bei Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur Berlin und hat eine Biografie von James Baldwin geschrieben. Verena Lüken arbeitete lange im Feuilleton der FAZ. Sie hat Bücher geschrieben über Film, über New York und zwei Romane. Und Sascha Mariana Salzmann. Sascha Salzmann schreibt Romane, Essays und Theaterstücke. Bei Surkamp ist erschienen zum Beispiel ein Buch mit dem schönen Titel »Im Menschen muss alles herrlich sein«. Der Titel passt ausgesprochen gut zu Baldwin, oder, Sascha Salzmann?
Ja, nein, ich glaube nein. Ich glaube, dass »Im Menschen muss alles herrlich sein« ist ein Tschechow-Zitat und es gibt niemanden, der weiter weg war davon als James Baldwin. Und meine Romane haben tatsächlich auch nichts mit den Romanen meines großen Vorbilds James Baldwins zu tun. Aber durchaus ist es so, dass ich sehr viel mit ihm gelernt habe. Ich wollte schon wissen, wie diese Romane funktionieren, warum sie funktionieren. Und ich würde auch darauf eingehen, was Sie gesagt haben. Er ist auf dem Weg zum Klassiker. Ich glaube, er ist schon längst einer.
Ist er das überall? Oder ist das tatsächlich etwas, wo auch ein Kulturunterschied ist zwischen Amerika und Deutschland?
Naja, wir müssen ja auch fragen, was ist eigentlich ein Klassiker? Und ich muss Sascha dazu stimmen, Baldwin ist längst ein Klassiker. Und ob er da in Deutschland als solcher anerkannt wird, ist vielleicht gar nicht so eine entscheidende Frage. Was ist ein Klassiker? Ein Klassiker ist einer, den wir lesen und der uns zu uns spricht wie ein Zeitgenosse. Das ist ein Klassiker. Und das ist Baldwin sein Leben lang gewesen und über seinen Tod hinaus. Und das finde ich eine seiner immensen Qualitäten. Ich habe jetzt nochmal viele seiner Essays gelesen und bin wieder völlig hingerissen von dieser Intelligenz, von seiner Sprache, von dem, wie er über Sprache auch, jetzt nicht nur über die Welt, sondern über, wie sie sich in der Sprache darstellt und darstellen lässt, reflektiert. Ich finde das in einer Weise heutig und zukünftig eigentlich. Ich finde, es sind alles Fanfaren in die Zukunft, was er da schreibt. Das ist ein Klassiker. Was sonst sollte ein Klassiker sein?
Hier haben Sie Verena Lüken gehört. James Baldwin ist manchmal, habe ich ihn auf Klappentexten oder in Zeitungsartikeln dann kurz skizziert gelesen, als schwarzer Aktivist und Schriftsteller. Aber das ist zu kurz gedacht, oder?
Also wenn Sie mich fragen, ja unbedingt viel zu kurz gedacht. Der Rassismus ist ein weißes Problem, ist das Problem der Weißen. Und niemand hat das so früh und so deutlich immer wieder gesagt wie James Baldwin. Er war trotzdem natürlich in der Bürgerrechtsbewegung aktiv und er war befreundet mit den wesentlichen Akteuren der Bürgerrechtsbewegung. Aber er sagt ja auch, Bürgerrechtsbewegung, also Civil Rights Movement, ist eigentlich ein sentimentaler Ausdruck, den die Weißen erfunden haben für etwas, was eigentlich viel mehr ist, nämlich, wie er sagt, the last slave rebellion, was revolutionär ist. Und also man müsste ihn als revolutionären Autor bezeichnen und nicht als Bürgerrechtler.
Oh, da bin ich jetzt ganz überrascht, weil René Agiger, Sie haben gerade ein Buchporträt über James Baldwin geschrieben und da kommt das für mich jetzt das Gegenteil eines Revolutionärs zur Sprache, nämlich das Buch heißt Der Zeuge, ein Porträt. Kann ein Zeuge ein Revolutionär sein?
Ja, das ist interessant, denn in dem Buch zitiere ich, glaube ich, zweimal den Ausdruck, den Verena Lüken gerade auch zitiert hat, mit der Latest Slave Rebellion, den ich, glaube ich, als jüngsten Sklavenaufstand übersetzt habe. Also insofern wäre da auch die Möglichkeit, auch in diesem Buchessay, den ich da geschrieben habe, die Möglichkeit, dieses revolutionäre Element bei Baldwin zu sehen. Deswegen glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so produktiv zu fragen, war er entweder revolutionär oder Zeuge. Ebenso wie der Widerspruch, nach dem Sie vorhin gefragt haben, Aktivist oder Schriftsteller. Das sind, glaube ich, alles Etiketten, die James Baldwin auch war und die ihn natürlich so wie alle Menschen von einer bestimmten Komplexität nicht vollständig einfangen. Ist ja klar, glaube ich. Für mich ist dieser Gegensatz zwischen Schriftsteller und Aktivismus oder Aktivist zunächst mal total produktiv gewesen. Also ich kann zwar verstehen, dass man sagt, das greift zu kurz, weil wie gesagt, macht es nicht vollständig. Auf der anderen Seite habe ich diese Reibung zwischen diesen beiden Polen einigermaßen produktiv gefunden, weil ich bei Baldwin so zwei Sachen gesehen habe. Einerseits, dass er immer wieder sagt, vor allem in seinen frühen Jahren, ich will ein Schriftsteller sein, ich will als Autor arbeiten, ein ganz, ganz emphatisches, hohes Verständnis von Kunst und Künstlertum. Und auf der anderen Seite ab Ende der 50er Jahre gerät er in die Bürgerrechtsbewegung, da geraten mit der Bürgerrechtsbewegung oder der Slave Rebellion und ihm zwei Sachen zueinander, die sehr gut zueinander passen, weil er von Anfang an über die Lebensbedingungen der Schwarzen spricht. Und in dieser Rolle als Aktivist stellt Baldwin relativ schnell fest, ich komme ja gar nicht zum Schreiben. Also der ist so viel politisch unterwegs, dass er keine Ruhe mehr hat für seine Schreibmaschine und muss dann eigentlich ab Anfang der 60er Jahre immer so ein bisschen austarieren, was er jetzt eigentlich macht. Schreibmaschine oder Gigs, Radio, Studio und diskutieren oder in Ruhe eine Figur entwerfen. Okay. Und interessanterweise, finde ich, laviert er sich sein Leben lang da so durch.
Wir sind jetzt unheimlich schnell in diese Diskussion mitten reingesprungen. Ich würde gern einen kleinen Schritt zurückgehen und René Agiga, können Sie ihn vielleicht mal vorstellen, wie kam er dazu, dass er in diese wichtige Rolle hineinkam?
Also ich kann so ein, zwei erste Assoziationen sagen und dann hoffen, dass ich ergänzt werde, weil ich sicherlich 100 Sachen vergessen werde. Ja. Für mich ist der Zeitpunkt, wo man das am besten erkennen kann, dass er eine Celebrity wirklich ist, sehr bekannt und sehr gefragt und politisch aktiv und eben durch seine rhetorische Brillanz auch gewollt, dass er eingreift, ist das Jahr 1963. Und da hat er 6 Bücher veröffentlicht, 3 Romane, 3 Essaybände. Das heißt, er hat einerseits sich als Künstler einen Ruf erworben und viel Anerkennung erworben und auf der anderen Seite in den Essays doch sehr direkt eben über die schwarzen Lebensbedingungen geschrieben. Eigentlich in der Zeit, als die Bürgerrechtsbewegung noch nicht das ganze Land ergriffen hat. Aber da liegt gewissermaßen auch sein Kompetenzausweis und weil die Essays eben sehr viel von ihm selbst erzählen, auch sein Erfahrungsschatz. Und was ist vorher passiert? Dass er viele Bücher geschrieben hat, habe ich schon gesagt, und er ist vor allem aufgewachsen halt unter den Bedingungen von Armut und von, ja, einfach Racial Segregation, also Trennung von Schwarz und Weißen, und ist mit Mitte 20 nach Paris geflüchtet.
Also war er immer so eine Art auch dann Verkünder seiner Philosophie gleichzeitig?
Also das Reden hat auf jeden Fall schon früh und prägend für ihn eine Rolle gespielt. Er ist der Sohn eines Preacher Man und er ist als Jugendlicher mit 14 so eine Art Jugendprediger in Kirchen in Harlem gewesen und hat 2 bis 3 Jahre lang eben auch gepredigt mit einem rhetorischen Talent, das man heute noch auf YouTube bewundern kann. Denn er hat dann mit 17 nach diesen 3 Jahren als Jugendprediger die Kirche verlassen und ja, das, was er als heuchelnd und einfach lebensbeengend und so weiter erlebt hat, verlassen. Aber tatsächlich hat er das Register des Predigenkönnens nicht aufgegeben. Also wenn man heute Auftritte von ihm sieht, wie er diskutiert oder wie er redet, dann sieht man einfach ein rednerisches Talent von Graden, würde ich sagen.
Ich würde aber dazu ergänzen, dass es, also beim Prediger denke ich mal, jemand weiß es besser und erzählt mir, wie ich leben soll. Das hat James Baldwin nie getan. Er war ein sehr scharfer Analytiker seiner Zeit und deswegen auch der Zeuge, so heißt René Agigas Buch und so hat sich Baldwin ja auch selber bezeichnet, I'm a witness to my times. Und ich habe lange überlegt, was der Unterschied sein könnte, warum ist er eben kein Prediger oder warum höre ich ihm so gerne zu und nicht Leuten, die mir erzählen, wie ich leben soll oder was richtig oder was falsch ist. Und ich glaube, da sind wir immer bei der Essenz dessen, was Baldwin ausmacht, nämlich seine Literatur, in der er allen gleich viel Platz lässt. Also er weiß von Race, er weiß von Gender, er weiß von Class, er hat immer gesagt, things I know about are the slums. Aber niemand ist besser oder schlechter in seinen Romanen und in seinen Theaterstücken und sogar in seiner Poesie. Und das ist fast einmalig. Er ist ein performativer Preacherman. Das, was wir auf YouTube sehen, sind Performances. Und deswegen schauen wir dem gerne zu. Das hat einfach eine gute Dramaturgie. Er fängt an oft mit dem Satz, let me tell you a story oder me, myself, my experience. Und dann geht er in eine politische Theorie, die messerscharf ist. Und natürlich gibt es Täter und Opfer, aber er sagt, wir alle könnten Täter sein. Und das ist sehr, sehr besonders. Also
wir alle, also sowohl die Weißen wie die Schwarzen, da
also macht ich mein, er halt also, keinen Unterschied. Naja, man darf natürlich, das muss man sich genau anschauen. Er würde niemals sowas sagen wie All Lives Matter. Das ist natürlich eine, das wäre eine grobe Vereinnahmung dessen, was er gesagt hat. Aber er hat gesagt, das eine ist Race, eine erfundene Einordnung der Menschen, um sie zu versklaven und ökonomisch auszubeuten. Das andere ist, dass wir alle auch dieser Cop sein könnten auf der Straße, den wir hassen. Und das ist etwas, was vor allem in dem Civil Rights Movement, vor allem in der Zeit, in der sein Körper nochmal ganz anders versehrt war als mein Körper heute, ist das einfach eine echt radikale Aussage. Und er hat auch übrigens sich immer dagegen gesträubt, als Sprachrohr verstanden zu werden, obwohl er das natürlich, da würde ich René absolut recht geben, war. Er hat immer gesagt, I don't belong to any community, nicht zu der schwulen Community, nicht zu der schwarzen Community. Er war nur James Baldwin für sich.
Ja, also ich würde da gerne kurz versuchen anzuschließen, weil ich da ein paar Sachen gehört habe bei Sascha Salzmann gerade, die mir sehr nahe stehen. Unter anderem, dass unter den vielen Bezeichnungen oder Etiketten, die für James Baldwin verwendet werden, da gibt es halt welche, die leuchten mir mehr ein und andere weniger. Mhm. Prediger ist so eins. Ich verstehe, wie es dazu kommt. Stichwort noch einmal rednerische Brillanz. Auf der anderen Seite habe ich da tatsächlich ein bisschen Abstand. Ganz Ähnliches gilt für die auch beliebte Bezeichnung Prophet. Also wenn damit gemeint sein soll, der weiß,
wurde er so schon genannt?
Ja, auch schon zu Lebzeiten, genau. Wenn damit gemeint ist, dass er weiß, was in 3 Jahren passiert, dann ist das nicht mein James Baldwin. Wenn damit eher so gemeint ist, Jeremia oder Cassandra mäßig, ich zeige an, was hier gerade schief läuft in der Gesellschaft, dann kann ich damit natürlich was anfangen. Und was mir tatsächlich eigentlich fast wichtiger ist in den Baldwin'schen Tonfällen, ist das Ausstellen von bestimmten Widersprüchen. Also vielleicht einen Versuch, das mit einem total konkreten Beispiel zu machen.
Gerne.
James Baldwin gilt ja als ein Autor, der sich viel mit Rassismus beschäftigt. Das ist ja auch der Fall. Wenn man dann aber so einen Roman liest wie Ein anderes Land oder Another Country, dann stellt man zum Beispiel fest, dass das Wort Rassismus da gar nicht auftaucht. Mhm. Das Vokabel fällt da gar nicht. Man stellt dann auch fest, es ist vielleicht gar kein Buch über Rassismus. Wenn man sich dann fragt, was steht da eigentlich?
Können Sie es kurz erzählen, worum es geht?
Ich komme gleich auf einen kleinen Ausschnitt. Wenn man dann versucht wiederzugeben, was dort über Rassismus oder mit Rassismus zu tun haben drin steht, dann fällt das gar nicht so leicht, das in 3-4 Sätzen wiederzugeben. Und einen winzigen Ausschnitt versuche ich jetzt mal. Es gibt ein zentrales Paar. Dieses Buch ist voller Paare und voller Freunde und voller Liebesgeschichten, die zusammen und wieder auseinandergehen. Ein Paar scheint mir zentral mit Ida, einer schwarzen Frau, und Vivaldo, einem weißen Mann. Die beiden lieben sich, haben sich gefunden, und Ida, die schwarze Frau, zeichnet unter anderem aus, dass sie weiße Männer hasst. Eigentlich sowas wie alle weißen Männer hasst, die ganze weiße Welt hasst. Unter anderem, weil ihr Bruder an dieser weißen Welt zerbrochen ist. Jetzt ist aber der Mann, den sie liebt, Vivaldo, ein Weißer. Das ist zum Beispiel schon mal etwas, was, glaube ich, in die Richtung geht dessen, was Sascha Salz mal gerade schon gesagt hat. Die Welt ist bei Baldwin nicht so einfach, sondern die ist widersprüchlich und voller schwer aufzulösender Gegensätze. Vivaldo auf der anderen Seite, der weiße Mann, der ist ein Vertreter der Ansicht, auch in seiner Beziehung, dass Color oder Race ja nichts zur Sache tun und nicht so wichtig sind. Und wir sind alle Menschen. Und Ida, du könntest auch ein Zebra sein, weiß und schwarz. Das wäre mir schön, ganz egal. Eine Ansicht, von der ich das Gefühl habe, dass sie mir im weißen Deutschland sehr, sehr häufig begegnet. So, und diese beiden Positionen, die, wenn man so will, sehr stark partikulare, kämpferische, stolze, schwarze Frau und dieser farbenblinde, vermeintlich oder echt universal orientierte Vivaldo, die prallen aufeinander und streiten die ganze Zeit, das ganze Buch lang. Und für mich ist der Witz, dass der Roman nicht eindeutig Partei ergreift für die eine oder andere Seite.
Ja, also ich meine, das finden wir in allen seinen Büchern und deswegen bedauern seine Bücher, wenn wir wieder jetzt den Begriff von Klassiker triggern wollen, James Baldwin ist, ich weiß nicht, über Deutschland kann ich nichts sagen, aber ich weiß in der literarischen Welt, ganz egal in welchem Land ich bin und ich komme ein bisschen rum, ist das der Name, an dem man lernt, was das letzte Jahrhundert alles zu bieten hatte im Westen, in dem Konzept dessen, was wir unter Westen verstehen. Und ich glaube natürlich, Prophet ist ein sehr unangenehmes Wort, zumindest im Deutschen, in meinen Ohren ist das etwas, dem ich gerne nicht zuhören würde. Aber ich glaube, was prophetisch ist an James Baldwin, ist, dass er unter anderem Obama vorhergesagt hat und das, was jetzt heute in den USA ist. Er hat gesagt, Kennedy hat mit ihm diskutiert und hat gesagt, ah, weißt du, wir machen so viele Fortschritte, so in 20, 30, 40 Jahren kann auch ein schwarzer Mann Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Und dann hat Baldwin gelacht und auch eine Rede darüber gehalten, über das Lachen in Harlem, als Kennedy das gesagt hat. Und meinte, was bringt es mir, dass der Präsident schwarz ist, wenn die Bevölkerung so bleibt, wie sie bleibt? Ja. Und sie ist so geblieben durch die Zeiten von Obama. Und was danach kam, wissen wir alle. Und er hat auch sehr klar damals schon gesagt, wenn das, was er Amerika nennt, also die USA, sich ihrer Vergangenheit nicht stellen, dann gibt es nur den Abgrund für sie. Und das ist genau das, was wir heute beobachten. Also ganz vieles von dem, was ich in der Tagesschau sehe, könnte man eigentlich untertiteln oder einfach auf Baldwin verweisen. Das hat er tatsächlich schon vor den 60ern, vor der Bürgerrechtsbewegung aufgeschrieben.
Die Frage ist, inwiefern steckt dahinter eine Art Theorie und inwiefern gibt es vielleicht auch sowas wie eine Vision, was er für eine Welt wollte?
Also meine spontane Reaktion, wenn ich die jetzt rauslassen darf, weil ich jetzt einfach mehr Schatz Wort genommen ist. Bei Baldwin finde ich weder Theorie noch Vision. Also
gut.
Vision nicht aus den Gründen, die auch gerade schon mal anklangen, weil er nicht der Prophet mit der Glaskugel ist. Der weiß nicht, was in 3 Tagen ist oder so. Ja. Auch wenn er das rhetorisch, wie soll ich sagen, verwertet, dass er in den Hochzeiten seiner Celebrity schafft, als Prophet manchmal adressiert wurde, hat er nicht ernsthaft für sich in Anspruch genommen, in die Zukunft blicken zu können. Er hat sich Sorgen gemacht um die Zukunft und das Thema oder das Motiv, wo das am deutlichsten mit Händen zu greifen ist, ist, glaube ich, das Thema der Kinder. Also Kinder in James Baldwin Werk tauchen immer wieder auf, am berühmtesten vielleicht in The Fire Next Time. Da ist der erste kleine Teil ein Brief, den er an seinen Neffen schreibt, in Sorge, dass dessen Zukunft auch noch gut wird. Oder in dem Roman Beale Street Blues auf Deutsch, auch eine Liebesgeschichte. Der Mann kommt ins Gefängnis und es ist nicht klar, ob zu Recht, also wahrscheinlich zu Unrecht. Jedenfalls der Fluchtpunkt dieses Romans ist das ungeborene Kind, das die Mutter mit sich trägt. Also insofern, ja, der hat sich für Zukunft interessiert, aber nicht im Sinne von, ich weiß, was da passiert, im Sinne von Visionär. Und Theorie wäre ich jetzt gespannt auf die Meinungen von Sascha Salzmann und Verena Lüken.
Nee, also im Zusammenhang mit Baldwin ist das, glaube ich, das erste Gespräch, wo der überhaupt in die Diskussion geworfen wird, wäre ich nie drauf gekommen. Ich glaube, das Einzige, was man, wohl, das ist natürlich auch gar keine Theorie, aber wenn er über sein Schreiben spricht und sagt, also die Grundlage aller Literatur ist die eigene Erfahrung. Ich glaube, theoretischer wird es nicht. Und das aber wiederum durchdringt natürlich all das, was er schreibt. Also ich denke, die Komplexität, das will ich eigentlich sagen, ich denke, die Komplexität seines Schreibens sorgt dafür, dass man so nach Begriffen sucht, um es irgendwie so ein bisschen handhabbarer zu machen. Andererseits finde ich wiederum, SchriftstellerInnen müssen ja nicht handhabbar sein, ne? Und ich, das der große Reiz und die Bedeutung von Baldwin ist natürlich, dass er auf diesen ganz vielen verschiedenen Feldern bedeutsam ist. Ne? Dass er als Autor, als Schriftsteller, als Erfinder auch von Geschichte und Geschichten, dass er bedeutsam ist, ebenso wie als jemand, der über Sprache, über The Black English reflektiert. Das ist auch keine Theorie, aber es sind sehr kluge Reflexionen.
Diese Welt ist nicht mehr weiß. Wer war James Baldwin? Sie hören das SWR Kulturforum heute mit René Agiga, Sascha Mariana Salzmann und Verena Lüken. Ja, und Frau Lüken, die Sprache von Baldwin. Alle Bücher von ihm werden seit 2017 neu übersetzt, in Deutschland verlegt. Es ist, glaube ich, ein sehr sensibles Ding, diese Bücher zu übersetzen, oder?
Naja, absolut. Also ich finde auch, dass Mirjam Mandelko dass sie da vieles geschafft hat. Die Mirjam Mandelkopf, die steppt. Also sie macht Stepptanz. Und und sie tanzt die Sätze, wenn sie nicht weiterkommt. Und das klingt jetzt irgendwie so vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber mir leuchtet es total ein. Und ich finde, was sie geschafft hat, ist, dass sie diesen speziellen oder einen Rhythmus, ne, der, das ist natürlich nicht der Rhythmus des Englischen, kann ja gar nicht sein, aber sie hat dem Deutschen einen Rhythmus gegeben, der nachvollziehbar macht, was Baldwin mit dem amerikanischen Englisch macht.
Ich würde die Frage sogar noch ein bisschen dann vielleicht erweitern, Sascha Salzmann. Also die Sprache von den Romanen von James Baldwin und von den Essays und so weiter ist in der Übersetzung so treffsicher wiedergegeben, wie es in irgendeiner Form geht. Aber kann man ihn in Deutschland verstehen oder wie viel Fremdheit bleibt bei James Baldwin?
Das ist vermutlich auch eine Entscheidung, ob man Fremdheit da drin sehen will oder ob man eben menschenreiche Sprache, komplexe Geschichten einfach liest. Natürlich ist es so, dass eine bestimmte Sprache in einer bestimmten Zeit oft verstaubt wirkt, wenn sie neu übersetzt wird. Das ist, glaube ich, für ÜbersetzerInnen weltweit eine Herausforderung. Ich verneige mich vor allen Übersetzerinnen und Schriftstellerinnen, würde es ohne sie ja quasi nicht geben. Und es ist wirklich eine komplexe Kunstform, die ja weder als solche anerkannt ist, noch als solche honoriert wird. Insofern sehr schön, dass wir auch über Mirjam Mandelkopfs großartige Arbeit sprechen. Also ich kenne wirklich Leute, die Beale Street Blues, was René gerade erwähnt hat, einen der letzten Romane von James Baldwin im Krankenhaus gelesen haben, in einem Zug junge Menschen, die gesagt haben, ich habe mich daran festgehalten. Es gibt also auch unterschiedlichen Generationen etwas in Extremsituationen. Sowas kann man nicht faken, sowas kann man nicht herstellen und sagen, ja, dieses Gefühl von ein bisschen Fremdheit, das müsst ihr jetzt mit einkaufen, weil das wurde in den 60ern geschrieben.
Eine ganz kleine, Werbung muss ich dann, ganz kurze Sache wollte ich dazu nur sagen, das Beale Street Blues ist gerade in der ARD-Audiothek frisch eingelesen von Constanze Becker und das ist wirklich eine ganz, ganz wunderbare Lesung, die ich derzeit mit Begeisterung höre.
Ja, fantastisch. Es ist auch einfach ein unglaubliches Werk, was man in einem Zug runterlesen kann. Ein Er und eine Sie wollen heiraten, aber er wird weggeschleppt von Polizisten, weil natürlich er dieses Verbrechen begangen haben muss, was in der Nachbarschaft sich ereignet hat, und sie ist hochschwanger. Das ist Beale Street Blues, kein Problem. Und Another Country, ich hatte so ein Aha-Erlebnis damit, weil ich die ersten 100 Seiten genauso runtergeschluckt habe, atemlos. Renia Giger hat das gerade schon ein bisschen erzählt. Es sind Liebesgeschichten, es sind Verwerfungsgeschichten, es sind Geschichten auf unterschiedlichen Kontinenten. Wir wissen von James Baldwin, er lebte nicht nur in Paris und New York, sondern auch in Istanbul relativ lange. Er hat eine große Liebesbeziehung zu Istanbul. Was ich nicht wusste, war, dass er dieses Buch, Another Country, in Istanbul geschrieben oder zumindest vollendet hat. Und ich hatte diese unglaubliche Epiphanie. Ich schlage die letzte Seite auf und bin atemlos und fassungslos über diese ganzen Verwerfungen, und dann steht Istanbul 1967 und ich sitze gerade selber am Bosporus. Ich fand es total interessant, dass er beschrieb, er konnte mit Männern viel einfacher durch die Straßen gehen in Istanbul als in Paris und New York. Und er hat dort Theaterstücke geschrieben und inszeniert. Er saß dort mit Marlon Brando in K.W. Harnes. Und es ist einfach so vielschichtig, seine Arbeit, das hört nie auf.
Interessant finde ich an Istanbul auch, wenn das erlaubt ist, jetzt hier so zu einem Ort noch was zu anekdotisieren, an Istanbul auch, das ist ja wirklich der östlichste Rand der westlichen Welt. Also die westliche Welt ist da schon einfach ein wichtiger Bezugsrahmen für James Baldwin. Und auf der anderen Seite kann man sagen, dass die Zeit, die er in San Francisco verbracht hat, wo er auch einige Monate oder auch immer mal wieder war, und dass er irgendwann mal als seine liebste amerikanische Stadt bezeichnet, das ist auf eine gewisse Weise der westlichste Rand von der westlichen Welt. Genau, also insofern ist das bei Baldwin schon auch interessant, wie er die Welt vermessen hat. Ne? Also dieser Amerikaner, der so radikal kritisch mit seinen Vereinigten Staaten ist auf der einen Seite, dann zweitens aber selbst sagt, dass er Amerika liebt und deswegen sich das Recht rausnimmt, Amerika so radikal zu kritisieren. Und dann gibt es eben sehr intensive Verbindungen zu Orten in Europa, am Rand, mehrere, zwei Afrika-Reisen und so weiter. Also das ist ein Mensch, der tatsächlich von unterschiedlichen Perspektiven auf die Welt geschaut hat.
Und gibt es da etwas wie einen Westen? Und was ist der Begriff des Westens dann in dem Zusammenhang?
Also das hat er selber sehr klar definiert, eben als ökonomisches Prinzip, als eine Erfindung, als ein Konzept, genauso wie Race. Er hat gesagt, I don't believe in race, aber alle anderen tun es halt. Und der Westen ist halt ein Prinzip der Ausbeutung. Er verwies da sehr klar auf die Sklaverei und die Differenz, die man zwischen Menschen machte, um eben sie auszubeuten, sie gefügig zu machen und sie für sich arbeiten und für den eigenen Wohlstand arbeiten zu lassen. Und gerade in seinen kämpferischen, sehr flammenden Reden Mitte der 60er Jahre kritisiert er eben diesen Westen. Und ich verorte das deswegen in damals, weil ich würde sagen, die Kritik an dem Begriff Westen heute ist einfach nochmal was anderes.
Aber die Sklaverei war ihm, wie nah war die ihm?
Also ich würde sagen, zwei Generationen entfernt.
Ja, eben.
Er ist aufgewachsen in einem Haushalt mit einem Stiefvater und einer Mutter und die Mutter des Stiefvaters ist selbst noch als Sklavin geboren und lebte in einem Haushalt. Und erst als Baldwin so ein Kind von 7, 8 Jahren war, starb sie. Das heißt, er hatte noch eine versklavte Frau in seinem Kinderhaushalt. Genau, also das, die das präzise, heutiger schnelle, Sicht kurze Frage, Antwort auf Ihre Frage ist zwei Generationen. Und man kann ergänzen, sein Leben ist eine Generation entfernt vom Süden, von den Südstaaten, weil beide seine Eltern aus Louisiana und Maryland zugewandert sind nach New
York. Also ich glaube, dass das jetzt, also für mich als Boomer sind das noch relativ naheliegende Konflikte und Sachen, von denen ich gehört habe, aber das ist aus heutiger Sicht trotzdem eigentlich fast unvorstellbar, so eine Nähe zur Sklaverei, so eine Nähe zu den berühmten Auseinandersetzungen um wer darf im Bus wo sitzen und ähnliche Sachen. Da hat man das Gefühl, das ist fremd und dann gleichzeitig haben wir so eine Aktualität von James Baldwin trotzdem heute.
Es würde mich eigentlich auch interessieren, wenn ich auch Fragen stellen darf. Also ich würde auch sagen, dass James Baldwin tief ins 20. Jahrhundert gehört mit all diesen Verstrickungen und Nähen, zum Beispiel zur Sklaverei. Und auf der anderen Seite haben wir als Lesende, zumindest ich glaube alle, die jetzt am Mikro hier sitzen, das Gefühl, hat ganz viel mit unserer Gegenwart zu tun.
Genau.
Wie kann man das erklären?
Also ich meine, das ist ja nicht so, dass wir in einer Gegenwart leben, die abgeschottet ist von dem, woher unser Wohlstand kommt. Ich sehe sehr viele Folgen von Ausbeutung von Menschen, die man als die vermeintlich anderen versteht, auch in Deutschland. Und ich glaube, dass das, was wie Sie gerade ansprechen, ist total zentral für das, was ich so eindrucksvoll finde, dass er sagt, das Problem an den Lynchmorden, an der Versklavung damals war nur zum Teil, dass ein schwarzer Mensch gehängt wurde, dass eine schwarze Frau vergewaltigt und verbrannt wurde. Das Problem, das eigentlich dahinter ist, dass diejenigen, die zugeschaut haben, nicht verstanden haben, dass es ihre Geliebte, die da vergewaltigt und umgebracht wird. Das ist ihr Bruder, der verprügelt und getötet wird. Sie haben einen Unterschied gemacht zwischen Menschen und nur deswegen waren diese Lynchmorde möglich, weil wir Unterschiede zwischen uns schaffen. Weil wir nicht verstehen, es ist ein Mensch, dem das angetan wird. Der Gedanke ist, es ist ein Sklave oder man erzählt ihn als Verbrecher oder man erzählt ihn einfach als den vermeintlich anderen. Und ich glaube schon, dass da die Essenz ist für etwas, was ich in unserer Gesellschaft auch nicht ganz verstehe. Was muss man dem anderen absprechen, um es möglich zu machen, dass, keine Ahnung, sein Kiosk abgebrannt wird oder seine Frau bedroht wird oder dass er Hass-E-Mails bekommt oder. Was genau ist das in uns, das diese Differenz schafft, um uns von dem anderen abzukoppeln?
Also Baldwin selbst hat mal so ungefähr sinngemäß gesagt, die Geschichte ist alles Mögliche, nur nicht vergangen. Geschichte ist gegenwärtig, Geschichte ist das, was uns gemacht hat. Und ja, das ist der Grund, warum auch Sklaverei nicht so weit weg ist und warum man, wenn man ein bisschen von diesem Satz glaubt, seine Assoziation ein bisschen freier spielen lassen kann. Und dann kommt man vielleicht auf die Einsicht, dass jedes unserer Smartphones, das wir alle haben, zusammengesetzt ist aus Rohstoffen, die unter anderem im Kongo abgebaut werden. Und wenn sie im Kongo abgebaut werden, werden sie dort unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut, von denen die Menschen, die dort abbauen, gar nichts haben. Im Gegenteil, die werden unter menschenrechtlich inakzeptablen Bedingungen ausgebeutet. Und zugleich gibt es irgendwo anders auf der Welt Leute, die haben sehr, sehr viel davon und wir alle haben das Teil am Ende in der Tasche. Das ist zum Beispiel ein Zusammenhang, den man vermutlich gar nicht beschreiben kann ohne die Geschichte der Kolonie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, Kongo. Und sowas gerät auf jeden Fall in den Blick, wenn man sich durch James Baldwin und seinen Blick auf Amerika, auf Europa, auf Afrika inspirieren lässt. Und tausend andere Beispiele sind möglich, wenn man so ein bisschen nach Gegenwärtigkeit fragt, was ich übrigens in dem Buch, das will ich kurz sagen, eigentlich wenig gemacht habe. Da bleibe ich sehr stark bei James Baldwin. Aber ich genieße das eigentlich, angestoßen durch das Gespräch, ein bisschen freier über Baldwin und die Gegenwart nachzudenken. Ja, vielleicht mal so weit.
Also wenn ich ein anderes Beispiel aus der Gegenwart nehmen kann, ich habe mich schon gefragt, wie das sein konnte, dass der NSU weiter morden konnte und die Polizei war angeblich dran und der Verfassungsschutz war angeblich dran. Und jetzt haben wir 5 sehr tragische Jahre von diesen Gerichtsprozessen hinter uns, die genauso rassistisch verlaufen sind wie die Suche nach den Mördern. Und das kann man sich eigentlich fast nicht ausdenken, was da alles passiert ist, wo noch nicht mal die Augen zugedrückt wurden, sondern wo klar war, was passiert. Und trotzdem war die Erzählung, die Türken töten sich selbst. Es war, obwohl es sehr klar war, dass es war ein rechtsradikales Netzwerk. Und allen möglichen Ausformungen und Fortschreibungen des rassistischen Systems, in dem wir leben, hilft James Baldwin, obwohl er jetzt 100 wird dieses Jahr und man könnte sagen, wow, ein 100-Jähriger, will Opa mir wirklich was erzählen? Aber James Baldwin hat uns tatsächlich etwas zu veranschaulichen zu diesen brutalen Verhältnissen, in denen wir leben.
René Agiga, Sie grenzen ab James Baldwin von Martin Luther King, Malcolm X. Das ist ein wirklich großes Thema. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass für mich James Baldwin immer am Anfang der Unbekannteste war. Malcolm X oder Martin Luther King bin ich immer begegnet in meinem Leben. James Baldwin erst in den letzten 10 Jahren.
Ja, das kann ich verstehen. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Und ich glaube, deswegen ist dieses Dreieck auch interessant, Malcolm X, Martin Luther King und James Baldwin. Wenn man die beiden reinen Aktivisten, King und Malcolm X, mal sieht, anschaut, dann kann man die ja so ein bisschen holzschnittartig beschreiben. Das kann die ehemalige New York-Korrespondentin vielleicht noch viel, viel reicher als ich. Ich versuche das mal extrem grob. Der eine, Martin Luther King, ist heute fast ein Nationalheiliger, gewaltlos, christlich, Universalist und so, er hat einen eigenen Feiertag heutzutage. Und auf der anderen Seite Malcolm X, dem zugeschrieben wird, dass er Gewalt mindestens in Kauf nimmt, der unbedingt separatistische Ansichten hatte, also die Schwarzen sollen eigentlich raus aus den Vereinigten Staaten und so. Und das heißt, man nimmt die sehr stark als Gegensätze wahr. Klammer auf, ich glaube, das ist nicht zwingend der Fall. Ich glaube, man kann die auch etwas als etwas näher beschreiben. Klammer zu. Der Witz an James Baldwin ist, dass in seinen Augen unterm Strich, nach meiner Ansicht, diese Differenz gar keine so große Rolle spielt. Den interessiert, dass beide, Malcolm wie Martin, so heißt es bei ihm immer, nennt ihn am Vornamen und zeichnet vor allem im Rückblick seine freundschaftliche Beziehung stark, zu beiden, dass die ihre Leute jeweils sehr geliebt haben, dass sie Ja gesagt haben zu den African Americans. Ja, einfach, dass beide mit Kraft und rhetorischer Brillanz wirkungsvoll daran gearbeitet haben, die Welt zu verändern. Das ist für ihn interessant und nicht so sehr die Frage, ob jetzt die taktische Einstellung zur Gewalt genau die richtige ist, auf eine theoretische Art und Weise. Das ist, glaube ich, spezifisch an Baldwin in seinem Verhältnis zu den beiden. Und zweitens finde ich wichtig, dass Baldwin aber auch bei aller Liebe, die er den beiden entgegenbringt, trotzdem auch ein gewisses Maß an Distanz hat. Baldwin ist der Letzte, der jemals wieder einer Kirche beitreten würde. Der Letzte, der irgendeiner Organisation beitreten würde, sei sie christlich, sei sie muslimisch. Ja. Der Letzte, der Parteigänger wäre, sondern er ist es auch schon gesagt worden, eigentlich zunächst mal ein unabhängiger Denker, Schreiber, Künstler, wichtig, Poet, wie er sagt. Also das heißt, ganz anderes Register als diese beiden politisch agierenden Menschen. Also,
ich höre jetzt raus, er ist Ihnen am sympathischsten und wert gewonnen.
Ich würde jetzt gerne doch da reingrätschen, wenn ich darf, da ich auch direkt angesprochen wurde. Danke, René. Diese Gegenüberstellung von Malcolm X und Martin Luther King ist natürlich etwas, was die weiße Öffentlichkeit gemacht hat. Es gibt eine neue, relativ neue, ich glaube im letzten Jahr rausgekommene Biografie von Martin Luther King. Und es ist völlig klar, dass diese Gewaltlosigkeit eine taktisch-strategische Entscheidung war, keineswegs, die im Zentrum seiner politischen Überzeugung war und dass in der Tat eine Bereinigung sozusagen der Figur des Martin Luther King gab, der ihn einfach leichter verdaulich macht für die weiße Öffentlichkeit. Also wenn der Punkt gekommen gewesen wäre für eine bewaffnete Auseinandersetzung, für die wir alle ja, also jetzt Malcolm X oder die steht, dann hätte er dem möglicherweise, je nachdem wie die historische Situation gewesen wäre, zugestimmt. Also diese großen Märsche und die, das war völlig klar, dass wenn die Schwarzen sich bewaffnet hätten, das hätte ja nur ein riesiges Massaker gegeben. Also die einzige Möglichkeit, da überhaupt irgendetwas zu erreichen, war durch Masse und friedliche Demonstrationen. Aber dass das quasi im Zentrum, im Gegensatz zu Malcolm X, der eben als Revolutionär und der andere als jemand, der an die Reformationsfähigkeit des Systems glaubte, sich gegenüberstanden, das ist so nicht gewesen.
Völlige Zustimmung. Also genau, ich bin auch total dankbar für diese Ergänzung. Könnte sowas Ähnliches für Malcolm X sagen? Natürlich war der nicht blutrünstig und natürlich gibt es auch bei Malcolm X ein sagen, also Interesse an allen Menschen und so weiter. Also genau, einfach King war viel radikaler als der Nationalheilige, an den man heute vielleicht denken mag. Vielleicht noch ein kleiner Punkt. Für mich ist dieses Verhältnis zwischen Martin Luther King und Malcolm X interessant und James Baldwin irgendwie dazwischen auf so einer Ebene, die vielleicht was mit einer Ideenorientierung oder so zu tun hat. Ich glaube, man kann schon sagen, dass Martin Luther King tendenziell übers Christentum universalistisch gepolt ist oder orientiert ist. Und ich glaube, man kann auch sagen, dass Malcolm X zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, Klammer auf, vor seiner Reise nach Mekka, Klammer zu, eher Partikularist ist, das heißt doch ganz stark orientiert ist auf die eine Gruppe, auf die kollektive Identität der African Americans. Und tendenziell ist das, glaube ich, nicht ganz falsch. Und ich finde das deswegen interessant in unserem Zusammenhang hier, weil ich bei James Baldwin nicht anders kann, als beides bei ihm zu sehen. Also da gibt es beides. Die völlige Klarheit, dass die Bedingungen des schwarzen Lebens in Amerika andere sind als die anderer Bevölkerungsgruppen, insbesondere der weißen Mehrheit. Und auf der anderen Seite vergisst er aber nicht das Band, dass die Leute teilen, die diese Erde hier teilen. So. Und das finde ich das interessant, dass diese beiden Pole in seinem Werk so nebeneinander stehen, ohne dass sie ständig miteinander versöhnt würden oder so, sondern das ist, ehrlich gesagt, wenn man jetzt die Zeit und Mittel dazu hätte, ich glaube, das ist manchmal innerhalb von einem Textabsatz stoßen die beiden Sachen aufeinander.
Malcolm X und Martin Luther King sind Symbole geworden für große Bevölkerungsbewegungen, Protestbewegungen. James Baldwin hat die nicht hervorgebracht.
Das ist nicht richtig. Es gibt eine Zeitung, die nach ihm benannt ist, es gibt Schulen, es gibt Straßen, er ist jetzt wieder als zitiert auf Plakaten, nicht nur bei Black Lives Matter, weltweit. Instagram, was sehr relevant ist, vor allem für die jüngere Generation, ist voll mit James Baldwin, mit seinen Videos, die jetzt auch was in 80 Jahre zurücklegen. James Baldwin hat absolut diese Tragkraft. Ich glaube, sie vermischen einfach die Zunft, in der er gearbeitet hat. Er war kein Politician und er war kein Theoretiker. Man kann nicht von Schriftstellerinnen verlangen, dass sie genauso sichtbar sind wie PolitikerInnen. Sie überleben nur, wenn sie sich dem entsagen.
Also es gibt einen Film, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, Meeting the Man, James Baldwin in Paris. René Agiga, ist er Ihnen auch so in Erinnerung geblieben? Ich glaube, jeder hier am Tisch hat ihn gesehen.
Der Film ist insgesamt deshalb so wahnsinnig bemerkenswert, weil er vollkommen missraten ist auf einer Ebene. Da reisen zwei englische Menschen aus London nach Paris, um James Baldwin in Paris zu treffen und ein Biopic über ihn zu machen, eine Dokumentation. Und beide Seiten verstehen einander 0,0, überhaupt gar nicht. Also James Baldwin ist sichtlich geladen, weil er die Fragen der FilmemacherInnen so blöd findet.
Als eine Zumutung empfindet.
Genau. Sich grundsätzlich missverstanden fühlt. Und eine dieser Fragen wollte ich tatsächlich gerade ganz kurz wiedergeben. Das ist die Frage, warum ist es eigentlich so, wollen diese Menschen dann wissen von James Baldwin, warum ist es so, dass sie vor allem von weißen Leuten gelesen werden? Ja. Und man kann in James Baldwins Gesicht schon sehen, dass er kurz vor der Explosion ist, weil diese Frage unter anderem die Behauptung impliziert, dass das so wäre. Genau. Und seine ganz spontane, ganz schnelle Antwort ist, I'm writing for people, baby. Ohne Adjektiv, ja, also ohne weiß und schwarz. Dann kann man sich für eine Bruchteil einer Sekunde fragen, ah, okay, ist das also für ihn auch so, dass Color oder Race kein Gewicht hätten? Und dann kommt aber sofort nachgeschoben, ich weiß sehr wohl, dass es was vollkommen anderes ist, als Schwarzer in Amerika aufzuwachsen oder als Weißer. Das heißt, auch da, dieser kleine Dialog ist ein kleines Beispiel, kleine Illustration für das, was ich vorhin kurz meinte, dass die universalistische Orientierung, I'm writing for people, baby, absolut nebeneinander steht mit dem Wissen darum, dass kollektive Identitäten nicht egal sind.
Frau Lücken, Sie haben darüber geschrieben. Also sehen Sie das auch als so missratenes Interview an?
Auf total, vollständig. Ich meine, also ich finde ihn fast schmerzhaft missraten, muss ich sagen, wenn ich
ja, schmerzhaft zu sehen, aber, total. Und ja, vielleicht, wenn ich das.
Darf ich jetzt? Ja, ich würde so gerne noch eine Minderheitenvotum abgeben an der Stelle, weil ich diesen Film wahnsinnig spannend fand und in der Ausstellung der Wunden, also dieses, dass die beiden es nicht schaffen, James Baldwin zu verstehen. Und ich habe auch eine echte Hochachtung vor diesem Team, das da aus England kommt. Natürlich
schlecht super, vorbereitet.
Super schlecht vorbereitet ist. Ja, ja, natürlich. Aber auch mit einer gewissen Naivität halt dran gegangen ist und sich dann in der konkreten Situation aber diesem Ganzen aussetzen und dann sagen, wir reden jetzt so lange, bis wir irgendwie hier mal an einen Punkt kommen. Und irgendwann sagt der James Baldwin dann auch, okay, jetzt können wir anfangen zu reden. Alles vorher war alles nur Missverständnis.
Ja, also die Hochachtung teile ich nicht. Allerdings kann ich mit anderen Sachen, die Sie gerade gesagt haben, was anfangen. Ich glaube, dass das auf zwei unterschiedlichen Ebenen völlig vereinbar ist. Ich finde den Dialog zwischen den beiden Seiten vollkommen missraten. Daran habe ich null zurückzunehmen. Schmerzhaft auch zu sehen. Auf einer anderen Ebene erfährt man sehr viel in diesem Film. Ja. Also weil man natürlich James Baldwin, für den sich das Publikum da interessiert, in einer Situation sieht, wie das in einem selbstgeschriebenen autobiografischen Text nicht passieren würde oder wie das in einem geglätteten Biopic nicht passieren würde. Das ist, glaube ich, das Sehenswerte daran. Also es ist durch seine Fehler sehenswert geworden.
Wenn er dann sagt, ich bin nicht interessiert daran, jetzt über Paris zu reden über die Schriftstellerei. I'm not a writer, I'm a citizen. Also es sind tatsächlich so ganz viele Sachen drin, wo ich einfach denke, okay, sie setzen sich dem in dem Augenblick aus und wollen ihn dann irgendwann doch verstehen. Warum auch immer, vielleicht aus ökonomischen Gründen, weil sie die Reise nicht abschreiben wollen.
Genau, und auf der anderen Seite liegen halt die Schmerzen und Gefühle und das Leben eines Schriftstellers. Ne? Also das darf man genau. Halt nicht vergessen, dass man sich daran ergötzt, dass jemand wirklich leiden muss, bis diese zwei, die aus London anreisen, den richtigen Ton treffen. Ich finde es unproduktiv schmerzhaft und deswegen wurde das ja auch nicht ausgestrahlt, diese Dokumentation. Gleichzeitig sind aber die letzten 8 Minuten von dieser gescheiterten Doku ja wirklich brillant. Die hat René Agiger gerade zitiert und genau. Da drin sagt er, also die Journalisten unterstellen ihm, dass er für Weiße schreibt, weil Liebe ist so ein universelles Thema. Und er sagt, nein, nicht alle waren jemals verliebt, weil wenn Leute wüssten, was Liebe ist, dann würden sie sich anders verhalten in der Welt. Und das finde ich irgendwie eine dieser sehr prägnanten, typischen Baldwin-Beobachtungen.
Typischer Baldwin-Satz. Ich würde, vermutlich haben wir überhaupt keine Zeit mehr, aber ich finde doch, es ist ganz wichtig, wenn wir über die Frage Klassiker und Zeitgenosse und so weiter gesprochen haben, dass man mal guckt, wo sind eigentlich die Spuren Baldwins jenseits seines Werkes heute? Und das finde ich so erstaunlich, in wie vielen Bereichen man Baldwin findet, beziehungsweise wie viele KünstlerInnen arbeiten, SchriftstellerInnen arbeiten, die ohne Baldwin überhaupt nicht denkbar wären, trotz ihres eigenen Talentes und so weiter und ohne, dass sie jetzt irgendwas nachmachen oder so, sondern wo man einfach sieht, diese Schultern von Baldwin sind so immens breit. Eine Sache, ein Film, den ich in dem Zusammenhang nennen möchte, ist American Fiction. Ich weiß nicht, ob ihr den alle gesehen habt.
Ich liebe diesen Film.
Genau. Und der ist so gut und der ist so Baldwin und er ist ja eine Adaption von einem Roman von Percival Everett, der auch ein Autor ist, der ohne Baldwin gar nicht vorstellbar ist. Ne? Und wir sind umgeben eigentlich von Baldwins, ich weiß gar nicht, Spirit.
Und so ich muss es unbedingt noch sehen, ich habe es noch nicht gesehen, habe aber tatsächlich vor wenigen Wochen den jüngsten Roman von Percival Everett, nämlich James.
James, ja, na klar,
gelesen.
Das ist auch was.
Großartiges Buch.
Vielleicht um diesen einen Inhaltswiedergabesatz zu sagen, das ist eine Neuschrift, Überschrift, neue Variation, Nacherzählung von Huckleberry Finn, aber aus der Perspektive des Sklaven oder Versklavten Jim. Ja, genau. Daher wird er dann zum Titelhelden James. Und was ich da erkennen kann an Spirits von James Baldwin ist, so würde ich das sagen, dass Antirassismus unbedingt sein muss, selbstverständlich sein muss, immer noch sein muss, aber danach beginnt eigentlich erst das Nachdenken. Also wenn man sagt, ich bin gegen Rassismus, ist eigentlich noch kein Problem gelöst, sondern dann wird es kompliziert.
Sie hörten das SWR Kulturforum Diese Welt ist nicht mehr weiß. Wer war James Baldwin? Heute mit René Agiger, Verena Lüken und Sascha Mariana Salzmann. Am Mikrofon war Alexander Wasner.